Zweiter Vortrag von Rudolf Steiner, gehalten in Hannover am 22. September 1907. Der Mensch ist ein unendlich kompliziertes Wesen. Der Verstand ist die Anwendung auf die fünf Sinne. Der Mensch ist aber nicht bloß, was er physisch darstellt, sondern seine Körperglieder sind durchdrungen von höheren Gliedern. Er würde ganz anders aussehen, als er vor uns steht, wenn die höheren Glieder herausgenommen würden. Es bliebe dann nur das physisch-materielle als Leichnam. Der physische Mensch ist darauf angewiesen, von den anderen höheren Gliedern durchdrungen zu sein. Es ist ein wichtiger Satz im Okkultismus. Materiell ist mein physischer Leib eine unmögliche Zusammensetzung. Alle Stoffe und Kräfte der physischen Welt sind zusammengesetzt. Man unterscheidet ungefähr 70 Elemente. Der menschliche Leib würde zerfallen, wenn er sich selbst überlassen bliebe. Das zweite Glied der menschlichen Leiber ist der Ätherleib. Dieser führt einen unaufhörlichen Kampf gegen den Zerfall der vielen Stoffe und Kräfte, woraus der physische Leib besteht. Der Hellseher sieht den Ätherleib, indem er sich den physischen Leib wegdenkt. Niederes Hellsehen ist gesteigerte Aufmerksamkeit. Man kann in ein seelisches Gespräch so vertieft sein, dass man die physischen Gegenstände nicht sieht. Durch strenge Übung in Konzentration und Meditation kommt man zum Hellsehen. Man kann sich den physischen Körper einfach absuggerieren. Der Raum ist dann nicht leer. Der Kräfteleib, der Ätherleib, ist von Lichtströmungen durchflutet. Die Grundfarbe dieses Leibes ist pfirsichrot bis rot-violett. An Kopf, Brust und Händen hat der obere Teil des Kräfteleibs Ähnlichkeit mit dem physischen Leib. Der Ätherleib des Mannes ist weiblich, der der Frau ist männlich. Beide Geschlechter sind dadurch in sich Direktiven, Orientierungen. Es hängt damit zusammen zum Beispiel der Ehrgeiz des Mannes im Krieg und die tapfere Hingabe der Frau. Alles Lebendige ist in Äther eingetaucht. Der Ätherleib der Pflanze ist viel größer als sie selbst. Sie erscheint darin als kleiner Einschluss. Durch den Ätherleib setzt sich die strahlende Erscheinung fort und geht allmählich in den Äther über. Das Mineral hat in gewisser Beziehung einen Ätherleib, aber keinen eigenen. Die Hohlräume des Minerals, die Formen, sind weniger abgegrenzt. Die Mineralien sind wohl durch Äther imprägniert, aber ein wirklicher Ätherkörper ist erst in den Pflanzen. In dem Augenblick, in dem der Ätherleib seine Kräfte herauszieht, stirbt der Mensch. Noch zu Anfang des vorigen 19. Jahrhunderts hatten ernsthafte Naturforscher eine Ahnung von der Lebenskraft. Die Entdeckungen über die Zelle verführen den Menschen nur an das Physische zu glauben. Man hält es für bloße Spekulation, dem physischen Körper höhere Kräfte zuzuschreiben. Der Materialismus gibt sich der Hoffnung hin, dass es gelingen wird, aus chemischen Stoffen und physikalischen Kräften ein dem Eiweiß ähnliches Leben herzustellen, ohne den Befruchtungsvorgang. Die Okkultisten der Geheimschulen haben nie daran gezweifelt. Es ist dies nur eine Frage der Zeit, wann die Bedingungen gegeben sein werden. Das Licht ist nicht in Säcke verpackt, nicht an diesem oder jenem Ort, es ist überall. So ist Lebenskraft überall aufgespeichert. Wer die Wahrheit kennt, kann das Leben einfangen. Dieses Geheimnis wird gewahrt, weil die Menschen, die damit umzugehen wissen, auf einer hohen Stufe der Geistigkeit und Moral stehen müssen. Es würde das große Unglück geschehen, wenn dieses Geheimnis vorzeitig preisgegeben würde. Wenn der Mensch den Stoff zum Leben verwandeln wird, muss die Handlung eine sakramentale sein. Jetzt kann ein Mensch mit niederer Moral künstliche Handlungen in den Laboratorien ausführen. Sie sind nüchtern und trocken. Wenn dem Menschen hohe Geheimnisse übergeben werden, muss die Handlung in den Laboratorien ein Gottesdienst sein. Durch das dritte Glied der menschlichen Wesenheit, den Astralleib, erlebt der Mensch Lust und Leid, Triebe, Instinkte, Leidenschaften und Begierden. Diese füllen den Leib ebenso aus, wie es die Knochen, Muskeln usw. so tun. Die Eindrücke spiegeln sich durch Vorgänge im Inneren. Diesen Leib hat der Mensch gemeinschaftlich mit dem Tierreich, nicht mit Mineral- und Pflanzenreich. Pflanzen können wohl auf Reize reagieren, sie haben aber kein Bewusstsein, sie setzen den Reiz nicht innerlich in Empfindung um. Ein blaues Lackmuspapier kann sich rot färben, Bewusstsein ist dabei aber nicht vorhanden. Ein Hellseher sieht den menschlichen, physischen und Ätherleib umflutet von feineren Gebilden und Lichterscheinungen geistiger Art und hört seelische Töne. Es ist dies die eigentliche Heimat des Menschen, die Astralwelt. Wir hören, weil die Luftschwingungen in die Ohren dringen. Die Luftwellen sind die Vermittler des Tones. Jedes Wort hat andere Schwingungen. Es kann wohl jemand die Worte nicht hören, aber die Schwingungen sehen, die sie hervorrufen. Wir sehen die Lichtschwingungen als Licht, weil wir Augen haben. So muss die Entwicklung fortschreiten. Der Mensch besteht aus drei Leibern und aus dem, was er für sich selbst hat, das Ich, das niemand sonst aussprechen kann, weil wir für jeden anderen ein Du sind. Die hohe Bedeutung des Selbst, des Ich, in der deutschen Sprache wurde von Weisen von jeher erkannt. In der Religion finden wir den unaussprechlichen Namen Gottes, Jahwe oder Jehova. Wenn der Mensch Ich ausspricht, fängt der Gott an, in ihm zu sprechen. Der Gott, der nur sich selbst ausdrückt, kommt in die menschliche Seele. Sein Wesen unterscheidet sich durch das Ich von allen anderen Wesen. So haben wir vier Glieder in der menschlichen Wesenheit, den physischen Leib, den Äther- und Lebensleib, den Astralleib und das Ich. Es ist noch ein niederer Zustand, wenn der Mensch dem Ich wie ein Sklave folgt. Das Tier dient der Notwendigkeit, der Durchschnittsmensch wählt noch zwischen seinen Trieben, während der Idealist hohen moralischen und spirituellen Idealen folgt. Der Mensch muss seine Triebe und Neigungen in die Hand bekommen. Das Ich muss der Mittelpunkt, der Herr sein. Wir dürfen das Ich nicht nachziehen lassen. Der physische Leib hat immer die Neigung, sich aufzulösen. Der Ätherleib muss derselben unaufhörlich entgegenarbeiten. Dem physischen Leib ist sie notwendig. Der Ätherleib ist Träger des Astralleibs. Weil aber auch der physische Leib Träger des Astralleibs ist, wird der physische Leib in jeder Minute durch ihn abgenutzt. So entsteht die Ermüdung. Indem die Seele im Schlaf an dem ermüdeten Körper arbeitet, entsteht die Erfrischung. Der Astralleib ist im Verhältnis zum physischen Körper noch sehr unvollkommen, noch sehr entwicklungsfähig. Es ist etwas ganz anderes, wenn Menschen Freundschaft schließen und sich Treue bewahren, als wenn ein Hund geliebten Personen die Treue hält. Das Tier dient diesem Trieb, so wie wir Hunger und Durst stillen. Fehlt der Herr, so entbehrt es ihn. Das Tier lebt in einer ewigen Gegenwart. Nicht Erinnerung zieht das Tier zum Menschen, sondern die Sättigung seines Bedürfnisses. Deshalb kann der Tod einer geliebten Person noch tragischer für das Tier sein, als wenn dem Menschen ein Mensch stirbt. Die Überwindung des Vergessens muss sich der Mensch durch das Ich zu eigen machen. Er entwickelt sich nicht nur durch neue Erfahrungen, sondern indem er die Erinnerung ausnutzt. In der Erinnerung ist die Vergangenheit lebendig. Der Auflösung arbeitet der Ätherleib durch Erneuerung der Säfte entgegen. Die Ermüdung wird durch die Erfrischung überwunden und das Vergessen durch die Erinnerung.